Sie hören SBS German.
8. Mai 1945. Der Krieg ist aus. Deutschland und Europa liegen in Trümmern. SBS-Hörer erinnern sich.
Vor 60 Jahren, am 8. Mai 1945, war der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Es bedeutete für Deutschland die bedingungslose Kapitulation. Was ich persönlich an diesem geschichtlichen und bedeutungsvollen Tag gemacht und gedacht habe, weiß ich heute nicht mehr. Zu der Zeit war ich nur ein Kind. Aber trotzdem werde ich nie in meinem Leben den Morgen am 10. April 1945 vergessen. Denn für uns in Königsberg, Ostpreußen, war der Krieg an diesem Tag offiziell zu Ende. Denn General Lasch, Kommandeur von Königsberg, sendete in der vorhergehenden Nacht einen Abgesandten zu dem russischen Marschall Wasilewski, um ihm die Kapitulation von Königsberg kundzugeben. Was dazu beitrug, ein weiteres Menschenmorden auf beiden Seiten zu verhindern. Aber man kann sagen, somit waren wir, die Einwohner, erbarmungslos der Willkür der einfallenden sowjetischen Rotarmee ausgesetzt. Die Angst, das Grauen und die schrecklichen Taten, die diese an uns verübten, haben uns wissen lassen, dass für uns, die Untergebenen, der Krieg noch nicht zu Ende war. Ich will nur einige meiner Erlebnisse und Erfahrungen schildern, die nach der Kapitulation von Königsberg an uns von den sowjetischen Soldaten ausgeübt wurden. Die Wohnung meiner Eltern befand sich in der Schrötterstraße. Die eine Seite von der Schrötterstraße bestand aus Wohnblöcken mit jeweils 6 Wohnungen. Diese wurden von Angestellten der Deutschen Reichsbahn und deren Familien bewohnt. Das heißt, in späteren Zeiten wohnten meistens nur noch Frauen, Kinder und alte Greise in diesen Wohnblöcken. Die meisten wehrpflichtigen Männer wurden eingezogen und an die Front geschickt. Zu kämpfen für Volk und Vaterland, wie es so schön hieß. Mein Vater teilte dasselbe Schicksal. In jedem jeweiligen Wohnblock befand sich ein Luftschutzkeller. In diesem suchten wir nun ständig Zuflucht, wenn Königsberg und Umgebung von den feindlichen Flugzeugen bombardiert und von den feindlichen Geschützen beschossen wurde. Königsberg und Umgebung wurde vernichtet und brannte. Zum Schluss wagten wir uns aus diesem Luftschutzkeller überhaupt nicht mehr raus. Denn auf einmal, so gegen Morgen, den 10. April 1945, kamen russische Soldaten in unseren Luftschutzkeller gestürmt, mit vorgehaltenen Gewehren, welche aufgepflanzte Bajonette enthielten. Wir Insassen im Keller haben vor Angst und Schrecken geweint. Wir haben gedacht, unsere letzte Stunde war gekommen, jetzt müssen wir sterben. Nachdem sich die Russen überzeugt hatten, dass nur Frauen und Kinder in den Luftschutzkellern saßen, schrien sie »Uri, Uri, Uri!« Alles, was die Frauen an Eheringen, Schmuck und anderen wertvollen Sachen besaßen, wurde ihnen weggenommen. Nachdem sich die Eindringlinge überzeugt hatten, dass es an Schmuck nichts mehr zu rauben gab, da ging es erst richtig los. Sie schrien, »Frau, komm! Frau, komm!« Die Frauen, wie auch alte Greisinnen und auch junge Mädchen, die für ihr Alter schon entwickelt aussahen, wurden von den Soldaten weggeführt. Dort wurden diese erbarmungswürdigen, unschuldigen Opfer von diesen Kerlen, die schon Schlange standen, erbarmungslos hintereinander vergewaltigt. Da konnte man das Schreien und Wehklagen dieser hilflosen Frauen hören. Keiner konnte ihnen helfen und vor dieser brutalen Tat bewahren. Anbei möchte ich bemerken, dass diese Vergewaltigung noch nach Tagen und Wochen von den nachfolgenden sowjetischen Soldaten an den deutschen Frauen verübt wurden. Viele Frauen wurden dabei geschwängert und mussten diese Kinder dann aufziehen. Nachdem diese sowjetischen Eindringlinge sich erstmal an diesem Morgen, dem 10. April, ihr Teil geholt hatten, durften wir den Luftschutzkeller verlassen. Das Bild, das sich unseren Augen da draußen bot, war einfach schrecklich anzusehen. Trümmer, tote Soldaten, Zivilisten und Flüchtlinge. Unser Hausarzt, der immer zu uns nach Hause kam, wenn einer von uns krank war, lag tot, nackend und bläulich aufgeschwollen auf der Straße. So viele Tote. Aber für uns, die wir aus den Luftschutzkellern kamen, war der Schrecken noch nicht zu Ende. Unsere Einwohnerblöcke hatten einen großen Hinterhof mit Gärten und Zäunen. Die russischen Soldaten mit vorgehaltenen Gewehren trieben dann diesen Hinterhof. Hier wurden wir aufgeteilt. Die alten männlichen Greise und die halbwüchsigen Jungens auf eine Seite und die Frauen mit den Kindern auf die andere Seite. Die männlichen Greise und die halbwüchsigen Jungens wurden unter Bewachung abgeführt. Auf nimmer Wiedersehen. Die Frauen mussten sich mit dem Rücken gegen den Zaun stellen. Die Kinder wurden befohlen, sich vor der Mutter dicht an sie ranzustellen. Die russischen Soldaten gingen dann auf Kommando in Knieschussstellung. Ihre Gewehre gerichtet auf einen jeweiligen Kindeskopf, sodass der abgegebene Schuss durch den Kindeskopf in den Körper der Mutter gehen sollte. Also ich musste sagen, jeder von uns, der von den Russen so bedroht wurde, hatte geglaubt, jetzt müssen wir sterben, wir werden erschossen. Die Frauen und wir Kinder haben geschrien vor Angst, geweint und gebettelt um unser Leben. Während uns die Russen für eine lange Zeit so in Angst und Schrecken hielten, in dieser Stellung, gingen die anderen russischen Soldaten, männlich und weiblich, durch unsere Wohnung durch und stohlen alles, was nicht nied- und nagelfest war. Sogar unsere letzten Lebensmittel nahmen sie mit. Nachdem diese räuberische Bande genug geplündert hatte, wurden wir, die Bedrohten, wieder freigelassen. Und dieses war passiert am 10. April 1945, wo der Krieg für uns in Königsberg zu Ende war. Während dieser Krieg aber in den weiteren Gebieten von Deutschland weiter tobte und noch unzählige, unschuldige Opfer forderte. Und für was? Was haben sich diese gegeneinander kämpfenden Menschen, die sich vorher nie gesehen oder zueinander gesprochen haben, sich gegenseitig getan? Es ist meine Ansicht, es wird nie Frieden auf dieser Welt geben. Es wird immer ein höchst wahnsinniger Mensch geboren, der durch die Unterstützung seiner paar Untergebenen in der Lage ist, Unglück und Unheil für seine Mitmenschen zu verbreiten und zu bringen. Brigitte Bechmann, New Gisborne, Australien.
Wie heißen Sie?
Otto Schlenker.
Wo waren Sie am 8. Mai 1945? Wie haben Sie diesen Tag erlebt?
Na, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Zu Hause, da war eine Pendeltür. Und zwischen der Pendeltür, da war ungefähr ein Schlitz, ungefähr 10 cm weit. Und da habe ich durchgeguckt. Und da habe ich gesehen, da kam zuerst ein Jeep mit amerikanischen Soldaten drin und dann kam ein Panzer. Na? Und dann kamen noch mehr Soldaten und da wurde nicht mehr geschossen. Na? Ja, und ich bin dann raus, hab meinen Cousin, den habe ich mitgenommen, der war ein Jahr jünger wie ich. Und da sind wir da auf dem Marktplatz bei uns und natürlich ein Auto nach dem anderen, ne, mit Amerikanern. Und ich sag zu meinem Cousin, Mensch, ich möchte mal wissen, was die alles essen. Die sind immer am Kauen. Und wir konnten nicht rausfinden, was die da essen. Und später haben wir herausgefunden, die waren am Kaugummi kauen. Ne, wir haben das doch nicht gewusst, was ist Kaugummi. Ne, haben wir nicht gekannt, ne, während des Krieges. Das gab es einfach nicht. Naja, und langsam haben wir uns da, wenn möglicherweise, ein bisschen unterhalten mit den Amerikanern, so weit wie es ging. Und das war praktisch das Ende vom Krieg für uns.
Aus dem völlig zerbombten Hamburg per Kinderlandverschickung nach Niederbayern geschickt und dort zwischen Regensburg und Landshut mit 36 Jungen, einem Lagermannschaftsführer von der Hitlerjugend und einem Lehrer-Ehepaar als Lagerleitung in eine Wasserburg, die als Bauernhof bewirtschaftet wurde, untergebracht. Da nach der Kapitulation eine Versorgung unseres Lagers nicht mehr gewährleistet war, hat unser Lehrer uns alle bei umliegenden Bauern untergebracht. Ich wurde zu dem Zeitpunkt gerade 12 Jahre alt. Mein Geburtstag ist am 7. Mai. Und konnte die Tragweite des Geschehens sicher nicht voll übersehen. Dass der Krieg zu Ende ging, haben wir sehr wohl bemerkt und auch die Verschiebungen der Frontlinien auf einer Karte mit Nadeln immer wieder neu abgesteckt. Aber das Kriegsende war für mich nicht eine Sache eines Tages, sondern mehr eine Abfolge von beeindruckenden Erlebnissen bis hin zur glücklichen Heimkehr im September 1945. Tief eingeprägt haben sich die Erinnerungen an die letzten Kriegstage durch die gefährlichen amerikanischen Tiefflieger, die immer wieder auf alles Bewegliche am Boden schossen. Eine besonders gefährliche Situation wurde dadurch herbeigeführt, dass ein deutscher Wehrmachtslastwagen, vollgepackt mit Munition, mit der Holzbrücke, die zur Wasserburg, also zu unserer Unterkunft führte, zusammenbrach und somit schutzlos den Tieffliegern ausgeliefert war. Mit großer Eile wurde das Fahrzeug von uns mit Tannenreisig abgedeckt und somit getarnt. Auch der Absturz eines amerikanischen Tiefffliegers in unserer unmittelbaren Nähe war besonders deshalb ein einprägendes Erlebnis, weil ich in der Nähe des Wracks die abgetrennte, dunkelbraune Hand des Piloten fand, die seltsamerweise eine Packung Lucky Strikes umklammerte. Ein Erlebnis, das für mich das Ende einer bestimmten Zeit darstellte, war, als wir Jungen unsere DJ-Uniformen mit dem Zubehör, wie zum Beispiel die Fahrtenmesser, im Dorfweiher versenkten. Danach kamen wir alle zu verschiedenen Bauern, um dort unsere Heimreise abzuwarten. Die ersten Amerikaner, die ich persönlich erlebte, waren Soldaten, die mit ihrem gepanzerten Fahrzeug durch die Dörfer Patrouille fuhren, bei unserem Hof anhielten und Eier gegen Schokolade eintauschten. Diese zeigten mir eine amerikanische Auszeichnung, und zwar ein Purple Heart. Das war für mich etwas verwunderlich, da ich bis dahin nur eiserne Kreuze, Ritterkreuze, Nahkampfspangen und Ähnliches kannte. Gefühlsmäßig war die Zeit für mich geprägt von der Sorge um meine Familie in Hamburg, da es keinerlei Verbindungen nach Hamburg gab. Wie hat sie die Bombennächte überlebt? Auch war Heimweh ein ganz starkes Gefühl, das mich beherrschte. Und dann bemerkte ich plötzlich während der Feldarbeit auf der Dorfstraße einen Autobus, der die Aufschrift HHA trug. Und ich wusste, das heißt Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft, und dieser Bus konnte nur uns Hamburger Jungs gelten. Pferd und Ochs in den Stall jagen und im Galopp zum Autobus laufen war eine Sache von ganz kurzer Zeit. Der Fahrer bestätigte meine Vermutung und am nächsten Tag ging es auf eine dreitägige Heimreise. Die Fahrt dauerte 3 Tage, weil wir alle zerbombten Städte umfahren mussten und die Straße war auch in einem erbärmlichen Zustand. Erst als ich nach der letzten Straßenecke von meinem Zuhause feststellte, dass unser Haus noch stand und ich dann meine Eltern und die Großmutter heil zu Hause vorfand, war der Krieg für mich zu Ende. Uwe Mathiesen, Hamburg, Deutschland.
Als Angehöriger der Panzerdivision Hermann Göring wurde ich als 19-jähriger Soldat in der Nähe von Heiligenbeil, Ostpreußen, verwundet. Ich wurde über das wieder eisfreie Frische Haff nach Pillow verschifft und dort am Knie operiert. Anfang April 1945 kamen wir auf ein Schiff Albert Jensen, die noch vor der Ausfahrt im Hafen versenkt wurde. Über Nacht wurden die meisten in das kleinere Schiff Hamburg verladen und fuhren nach Swinemünde. Von dort ging es in einem Lazarettzug nach Westen. Ich kam am 2. Mai in englische Gefangenschaft. Nach Ausheilung meiner Knieverwundung vom 19. März 1945 kam ich in das Gefangenenlager am Schweriner See. Kurz bevor die Russen Pommern und Mecklenburg besetzten, wurden wir mit holzangetriebenen Zügen nach Süddänemark transportiert. Am 2. August 1945 kam ich als einer der Ersten in meine Heimat Unterfranken zurück. Gottfried Pfaff, Hamilton Hill, Westaustralien.
Der 8. Mai, das war der Tag der Kapitulation, ja. Wir wussten, dass der Krieg verloren war, denn die Angriffe auf Berlin waren schrecklich. Es fing an am 20. April und endete am 8. Mai. Es war eigentlich entsetzlich. Und an diesem Tag, da hörten wir von Freunden, die zu Fuß unter großen Gefahren uns die Nachricht gebracht haben, dass einige von unseren Verwandten verunglückt waren, also durch Bombenangriffe, durch schweren Beschuss. Und diese Verwandten lebten am Gesundbrunnen. Also wir machten uns auf den Weg und marschierten zum Gesundbrunnen. Es dauerte ungefähr 2,5-3 Stunden, bis wir da waren. Unterwegs gab es schreckliche Szenen, sehr viele Tote, ausgebrannte Panzer, Soldaten, Zivil, Kinder, Frauen. Es war ein schrecklicher Anblick für ein junges Mädchen. Ich war damals 16, 17 Jahre alt und es hat mich beeindruckt in einer sehr negativen Weise. Aber wenn man jung ist, schüttelt man diese Sachen leichter ab als in späteren Jahren. Heute würde mich das wahrscheinlich deprimierend machen. Damals war es schrecklich, aber man war zufrieden, man hat überlebt. Also wir gingen zum Gesundbrunnen, endlich kamen wir dort an. Es hatte seine Schwierigkeiten. Es waren viele, viele Bombenkrater, viele brennende Häuser, viele erschossene Pferde, Menschen, wie gesagt, abgebrannte Strecken in Straßen, die U-Bahn, die zeitweise auch nicht unter der Erde ist, sondern über der Erde in Berlin, war getroffen und hing hing in komischen Schwingungen über uns. Und wir waren froh, dass wir einigermaßen heil am Gesundbrunnen ankamen. Leider hat es sich dann bewahrheitet, dass die Cousine meines Vaters und ihr Enkelsohn, dass beide tot waren. Der Rest der Familie, eine Tochter, war von den Russen in den Bunker verschleppt worden und man wusste nicht, lebt sie oder ist sie auch tot. Und es war eine furchtbare Stimmung, natürlich. Es gab kein Material, alle Geschäfte waren zu, geplündert. Es gab weder Gas, elektrisch, Wasser. Aber man musste seine Toten begraben. Und so ging mein Vater dann Hand in Hand mit dem Schwiegersohn von seiner Cousine und man rettete einen zerschlagenen und zerschossenen Kleiderschrank und machte daraus einen Sarg. Und da wurde dann der Amanda und der kleine Horst dann begraben. Und das war für uns der 8. Mai, an dem Tag, an dem der Friede unterzeichnet wurde. Es war ein Tag, der uns neue Hoffnung brachte, dass dieser entsetzliche Krieg endlich vorbei war. Auf der anderen Seite aber, wenn man einen Krieg verliert, hat man nicht viel zu sagen, man hat gar nichts zu sagen. Und man muss akzeptieren, was einem serviert wird. Und wir haben uns noch lange, lange, lange Jahre daran die Zähne ausgebissen. Und das war für mich der 8. Mai.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.